NDR Info. Themenabend.
Mit Birgit Langhammer, schön, dass Sie auch mit dabei sind. Unser Thema heute nach dem Scheitern in Madrid: Was wird aus dem Klimaschutz? Verpasste Gelegenheit, Schande, Verrat. Das Ergebnis der UN-Klimakonferenz in Madrid hat weithin Enttäuschung ausgelöst. Umwelt- und Entwicklungsorganisationen kritisierten die am Sonntag verabschiedeten Minimalbeschlüsse als völlig unzureichend. Auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres und Bundesumweltministerin Svenja Schulze zeigten sich ganz offenbar unzufrieden. Die verhandelnden Staaten haben sich nach zähem Ringen nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigen können. Wichtige Probleme wurden mal wieder vertagt. Immerhin, so hören wir es auch, seien die Klimaziele von Paris aus dem Jahr 2015 nicht nachträglich verwässert worden. Was bedeutet das für die Bemühungen, das 2-Grad-Ziel doch noch zu erreichen? Welche Schlüsse sollten die nationalen Regierungen aus Madrid ziehen und welche Punkte sind besonders strittig? Wie kann es jetzt weitergehen in Sachen Klimaschutz? Das sind einige der Fragen, die wir klären wollen bis 22 Uhr. Ab 21.05 Uhr dann auch sehr gerne mit Ihnen. Und dafür können Sie sich jetzt schon eine Telefonnummer notieren oder durchrufen und sich einen Startplatz sichern. Kostenfrei ist die Nummer 0800 441777. Nochmal die Telefonnummer 0800 441777, oder Sie können uns auch schreiben. ndr.de/redezeit ist die passende Adresse. Dort finden Sie ein Formular. Ein herzliches Willkommen an unsere Gäste heute Abend. Zum einen an Frau Professor Dr. Daniela Jakob. Sie ist Leiterin des Climate Service Centers am Helmholtz-Zentrum Gestag. Guten Abend, Frau Jakob.
Guten Abend, Frau Langhammer.
Vielleicht fangen wir tatsächlich mal mit Ihren Beurteilungen an. Also ist dieser Gipfel gescheitert aus Ihrer Sicht?
Also er ist schon nah am Scheitern, das muss man schon sagen. Ich bin auch sehr enttäuscht. Ich bin natürlich froh, dass es nicht noch schlimmer geworden ist. Es hätte auch alles auseinanderfallen können, aber man muss schon wirklich sagen, die Einigung auf den absoluten Minimalkonsens ist schon wirklich sehr enttäuschend und vor allen Dingen für die Zeit nicht wirklich glücklich.
David Rüfisch ist auch in unserer Runde Teamleiter Internationale Klimapolitik bei German Watch e.V. Guten Abend, Herr Rüfisch.
Guten Abend, Frau Langhammer.
Wie bewerten Sie das Ergebnis aus Madrid?
Das ist so, dass wir ganz klar sehen, die Stärken und Schwächen des Pariser Abkommens. Also sicherlich ist es ein Minimalkonsens, aber wir sehen auch, dass das Pariser Abkommen Wirkung zeigt. Das ist ja auch so, dass der Minimalkonsens deshalb nicht hinausgegangen ist, weil die Bremser, USA, Brasilien, Australien, um einige zu nennen, die sehr eng verbandelt sind mit Kohle-, Öl- und Agrarlobby, die Wirkung des Pariser Abkommens anfangen zu merken und entsprechend probieren, eine Gegenbewegung noch mal ein letztes Mal zu mobilisieren.
Klaus Mintrup ist ebenfalls in unserer Runde SPD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz. Guten Abend, Herr Mintrup.
Ja, guten Abend, Frau Langhammer.
Also muss man wirklich sagen, immerhin kein Rückschritt. Ist das schon das Positive?
Ja, man sieht die Lage, und das kann man auch immer mehr merken, wird immer ernster. Also die Vertreter der alten fossilen Energiewelt, die Länder sind ja gerade eben schon von David Rüfisch genannt worden, merken tatsächlich, dass die Strategie des Pariser Klimaabkommens, nämlich im Grunde genommen den Druck von unten zu entfalten auf die Staaten, dass sie ehrgeizigere Ziele umsetzen und politisch fixieren, dass das Wirkung hat, dass die Kohleindustrie in den USA zumindest in die Insolvenzen geht. Und sie versuchen hier tatsächlich zu sabotieren. Und ich bin sehr froh, dass man vor allen Dingen beim Artikel 6, wo es um den internationalen Klimaschutz und den Zertifikatehandel geht und um alte Zertifikate, keinen falschen Kompromiss gesetzt hat und dass man in letzter Sekunde auch noch das 1,5-Grad-Ziel in das Abschlussdokument reingebracht hat. Also das war ein unglaublich hartes Ringen. Ich bin Samstag am späten Nachmittag dann aus Madrid abgefahren. Also man merkt, es wird richtig ernst, und das ist insofern gut. Man stellt sich nicht mehr einfach hin und unterschreibt alles. Und das ist etwas sehr, zeigt die Ernsthaftigkeit der Werte. Aber man muss sich klar machen, es gibt eine große, große Gegenbewegung.
Mhm. Noch eine Teilnehmerin unserer Runde war auch in Madrid. Leonie Bremer, guten Abend.
Hallo, guten Tag.
Eine der Pressesprecherinnen bei Fridays for Future. Versuchen wir es positiv zu sehen, auch aus Ihrer Bewegung heraus. Es ist jetzt ein Thema und zwar wirklich, ich möchte sagen, weltweit.
Ja, das stimmt. Menschen reden über die Klimakrise, aber ja, dafür sind wir, vor einem Jahr haben wir nicht angefangen, auf die Straße zu gehen, dass Menschen darüber reden, sondern wir brauchen eine Ambitionssteigerung. Und vor allem hatte ich jetzt, ich war selbst auf der COP, das Gefühl, dass es nicht nur der fehlende Wille war, wirksame Maßnahmen durchzusetzen, sondern dass aktiv nach Schlupflöchern gesucht wurde. Und ja, damit verweigert man sich der globalen Verantwortung.
An diesem Themenabend wollen wir genauer beleuchten, nach dem Scheitern in Madrid, was wird jetzt aus dem Klimaschutz? Was meinen Sie, soll das Ganze vielleicht jetzt mehr auf Länderebene, mehr im Nationalen stattfinden? Was wäre Ihre Strategie? Rufen Sie uns an 08000 441777. Nochmal die Nummer 08000 441777 und die Redezeit dann in genau einer halben Stunde ab 21.05 Uhr. Wir hören ja, nebenbei sei ganz viel passiert und in einigen Ländern würde auch viel getan. Herr Rüffisch, wozu eigentlich Großgipfel wie diese?
Naja, die Großgipfel wie die COP sind nichtsdestotrotz sehr wichtig. Auch wenn wir uns gerade aktuell in einem Tal des Multilateralismus bewegen, aufgrund der Situation, die wir in den Anfangsstatements schon festgehalten haben, sind diese Gipfel in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen, weil es einerseits darum geht, technische Herausforderungen weiter zu diskutieren, aber auch politische Signale zu setzen. Und auch wenn der Minimalkonsens jetzt primär festgehalten wurde, haben wir doch sehr wichtige Signale, politische Signale auch bekommen. Also wir haben eine sogenannte Climate Ambition Alliance, wo 120 Länder sich dazu bekannt haben, bis 2050 klimaneutral zu sein. Weitere 80 Länder, die sich dazu bekannt haben, dass sie ihre Klimaziele, Klimapläne für 2030 verbessern wollen. Und über die Länder hinaus im Sog dieses Gipfels auch Investoren, Städte, Regionen ganz klare Signale gesetzt haben, dass es nur eine Richtung gibt, nämlich den schnelleren und ambitionierteren Klimaschutz.
Wenn wir von COP sprechen heute Abend, dann ist es die Convention on Climate Change. Zum 25. Mal fand dieses Treffen statt, deswegen eben auch das Kürzel. Seit 1995 gibt es das Format. Herr Mintrup, Sie beschäftigen sich ja auch schon lange mit Umweltthemen. Wie ist da denn die Gesamtbilanz?
Ich glaube, ich bin persönlich seit Paris dabei bei diesen Klimaschutzkonferenzen. Und die Gesamtbilanz ist, wir haben einen Marathon gestartet und wir sind vielleicht auf den ersten 3 Kilometern und wir müssen massiv die Geschwindigkeit beschleunigen. Aber eben wie Herr Reifisch gesagt hat, es gibt eine Masse, die sich auf den Weg machen. Und es gibt jetzt auch, und ich glaube, das ist sehr entscheidend, durch die erneuerbaren Energien auch eine Alternative, klimafreundlich Wirtschaftswachstum zu gestalten und Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Und der Siegeszug der erneuerbaren Energien, das merkt man an jeder Stelle. Und der Siegeszug von Effizienz und dem Gedanken einer Circular Economy und eines anderen Umgangs mit unserem Planeten, also die Einhaltung der planetaren Grenzen und dass das auch Unternehmen merken, das ist tatsächlich die Besonderheit und dass sich immer mehr dieser Bewegung anschließen und auch sagen, wir wollen klimaneutral werden, wir wollen in einem Gleichgewicht leben, wir wollen wissen, dass wir nur einen Planeten haben, das merkt man. Aber auf der anderen Seite, in Paris war das noch so, da war natürlich noch die USA ein starker Treiber für das Abkommen. Auf der anderen Seite merkt natürlich auch die alte fossile Welt, dass im Grunde genommen wir ihre Geschäfte de facto auf Null zurückführen müssen und auch wollen. Und das erklärt diese ganz starke Spannung. Und was jetzt sich noch verändert, ist, dass die Finanzwelt anfängt, sich zu drehen und auch viel Bewegung auch bei den Gewerkschaften in die richtige Richtung ist.
Frau Professor Jakob, was ist Ihrer Meinung nach passiert in diesen 4 Jahren? Wo ist dieser Geist von Paris hin?
Also ich glaube, es ist sehr, sehr viel passiert in der Bewusstseinsbildung. Also wir haben es gerade gehört, Herr Mintrup hat das nochmal schön zusammengefasst. Es bewegt sich sehr viel in verschiedenen Regionen, in Städten, in Kommunen, bei Unternehmen und das eigentlich weltweit. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass wir in diesen Jahren erlebt haben, dass der Klimaschutz nichts ist, was von den nationalen Regierungen ausgehandelt wird und alle anderen haben damit nichts zu tun. Es ist etwas, was sich in das Leben eines jeden hineindrängen muss und das aufgenommen werden muss. Das heißt, jeder hat seinen Beitrag dazu zu leisten und ich glaube, das ist passiert, diese Bewusstseinsbildung ist passiert. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt auch den Punkt, dass wir jetzt langsam in die Veränderung hineinkommen. Das ist auch immer mit Unsicherheit verbunden. Man weiß nicht genau, was auf einen zukommt. Es ist natürlich auch mit Chancen verbunden. Also wir stehen jetzt, glaube ich, an dem Moment, wo wir uns so ein bisschen wählen müssen, den Aufbruch, das positive Denken Richtung, in welche Innovationen sind mit kohlenstoffarmer Wirtschaft verbunden, welche neuen Chancen sind damit verbunden und Wandel ist auch immer ein bisschen erschreckend. Also das, ich glaube, wir sind genau in dieser Bruchphase und das ist in diesen 4 Jahren passiert. In dem letzten Jahr, denke ich, hat sich einfach auch die Bewegung sehr beschleunigt. Also durch Fridays for Future, durch viele Aktivitäten, durch extreme Wetterereignisse hat man das Gefühl bekommen, dass eigentlich nur noch über Klima und Klimawandel geredet wird. Mhm. Und das ist auch auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite aber auch für manche wieder bedrohlich.
Aber wie Frau Bremer ja auch schon sagt, aus ihrer Position reden, das sollten wir eigentlich echt hinter uns haben. Da müsste es schon mal ein Stück weitergehen. Wie geht es jetzt mit der Fridays for Future Bewegung weiter, Frau Bremer?
Naja, wir vielleicht kann ich noch mal kurz dazu was sagen, was gerade da. Hier ging es ja hauptsächlich darum, was bis 2050 passiert, auch bei der COP. Und das reicht definitiv nicht. Es zählt, was jetzt passiert, wenn man auf der COP war und sich angehört hat, was die Menschen aus dem globalen Süden berichtet haben. Da sollte eigentlich jeder aufschreien und jeder aufschreien und in jeder Entscheidung die Klimakrise priorisieren. Und genau so werden wir auch weitermachen. Fridays for Future wird konsequent bleiben, gewaltfrei.
Oh, jetzt haben wir so ein bisschen ein technisches Problem. Frau Bremer, hören Sie uns noch gut? Weil wir hören Sie nur noch in abgehackt.
Ich höre noch alles gut.
Jetzt geht's auch gerade wieder. Sonst, okay. Wenn Sie vielleicht Ihren letzten Satz nochmal wiederholen mögen.
Genau, also Fridays for Future wird weiter konsequent und gewaltfrei und laut auf die Straßen gehen. Ich persönlich fühle mich seit der Geschichten des globalen Südens hier präsent zu machen, denn Medien berichten darüber nicht so sehr. Da muss unbedingt der Fokus drauf gesetzt werden, dass PolitikerInnen.
So, ich glaube, diese Leitung müssen wir tatsächlich nochmal überprüfen, aber wir haben hier Techniker vor Ort, die sich kümmern. Ich glaube, einmal werden wir kurz versuchen, eine neue Leitung aufzubauen zu Frau Bremer. Vielleicht solange die Frage an Sie, Herr Rüfisch, inwieweit glauben Sie, dass solche Bewegungen sich jetzt auch weiter halten, wenn wir auf der anderen Seite hier und da auch schon, auch wie Frau Jakob gerade schon sagte, die einen natürlich, die sich bedroht fühlen, die anderen, die auch sagen, jetzt ist auch mal gut, jetzt haben wir ein Jahr lang Klima gehört, jetzt muss mal ein anderes Thema nach oben.
Also da würde ich zunächst erstmal festhalten wollen, wie viel diese Bewegung tatsächlich also schon in einem Jahr erreicht hat. Wir waren vor anderthalb Jahren, 2018, waren wir in keinster Weise an dem Punkt, an dem wir jetzt sind. Und die Bewegung von Fridays for Future hat da ein großes Umdenken erwirkt, sei es auf Bundesregierungsebene, sei es auch auf Europaebene. Und so gesehen, das muss man zunächst mal festhalten. Dann ist wichtig zu erkennen, dass es nicht hilft, wenn alle Ergebnisse, die erreicht werden, immer niedergeschrieben werden. Denn das hat auch eine demotivierende Wirkung. Also sicherlich war das Klimapaket im September eher ein Paketchen. Wo wir
jetzt
nun
sind Sie
aber
bei der deutschen Politik, müssen wir nochmal dazu sagen.
Genau, da sind wir bei der deutschen Politik, absolut, wo wir jetzt zum Dank des Vermittlungsausschusses eine positive Veränderung sehen. Und wir sehen gleichzeitig auch, dass Europa bereit ist, trotzdem oder gerade weil es international so schwer ist, auch als Vorbild voranzugehen.
Der Green Deal. Ich übersetze mal ein bisschen, Herr Rüfisch.
Der European Green Deal, ganz genau. Auch gerade verabschiedet. Und diese Signale sollten dann auch Fridays for Future und den Bewegungen die Motivation geben, weiter Druck zu machen, damit dieser Druck aufrechterhalten wird. Und und motiviert, basierend auf dieser Wirkung, die erzielt wurde. Was ich aber noch einmal ergänzen möchte und da auch Frau Bremer auch zu ergänzen, was ich ganz richtig finde, die Stimmen aus dem Süden zu hören. Und wir sehen sehr viel Bewegung von Fridays for Future in Europa, in Deutschland insbesondere. Und es ist wichtig, dass diese Bewegung womöglich, wir müssen immer bedenken, es gibt andere Situationen in anderen Ländern, wo der Freiraum für solche Bewegungen limitierter ist. Aber auch gerade da dieser Druck kommt. Und das ist ganz wichtig. Und vielleicht ein positives Beispiel noch. In Argentinien habe ich gerade gehört von Kollegen, da ist es so, dass auch da Fridays for Future Bewegung deutlich kleiner im Umfang und als jetzt beispielsweise in Deutschland dafür gesorgt hat, dass Argentinien ein neues Klimaschutzgesetz bekommen hat. Also die Bedeutung der Bewegung und ihrer Wirksamkeit ist nicht zu unterschätzen.
Und es ist ja auch noch einiges mehr passiert. Wir wollen ja Madrid durchaus noch beleuchten. Es geht auch um einen Fonds für Klimaopfer. Wie groß muss der sein? Wer zahlt da alles ein, Herr Mindrup?
Das ist ja eine Geschichte, wo wir auf der einen Seite als Deutschland unseren großen Beitrag leisten. Ich bin jetzt nicht der absolute Spezialist für die Finanzierung. Ich weiß, dass wir nochmal unsere Mittel für das nächste Jahr um 600 Millionen aufgestockt haben. Bei der Frage der sozusagen von Lost und Damage sind wir sehr stark dabei, Versicherungslösungen zu finanzieren und versuchen uns in einen internationalen Kontext der Klimafinanzierung einzubauen. Wir wollen unseren Beitrag als Deutschland an dieser Stelle wirklich auch leisten und wir tun das auch. Wir gehen unseren Verpflichtungen, kommen wir wirklich nach.
Und da erkennt man eben aber auch schon, darauf wollte ich eigentlich auch raus, dass es eben um mehr geht als jetzt reine Klimaziele, sondern der Klimawandel mit allem, was er noch an weiteren Folgen jetzt ja auch schon zum Teil sichtbar mit sich bringt, ist eben einfach global gesehen dann doch vielschichtiger, Frau Professor Jakob. Kann man da tatsächlich bei so einem Gipfel den Facetten gerecht werden? Kriegen wir das auch tatsächlich transportiert an die Leute, die sich fragen, wie geht es eigentlich weiter mit dem Klima?
Also ich glaube schon, dass auf diesen großen Konferenzen die Möglichkeit besteht, die Aufmerksamkeit auf sehr lokale und regionale Veränderungen und Probleme auch zu lenken. Das passiert auch sehr, sehr stark in dieser ersten Woche, weil natürlich auch sehr viele Akteure aus dem nicht direkten bundespolitischen Bereichen dahin kommen oder nationalpolitischen Bereichen. Der Austausch von Erfahrungen, die gemacht werden, wie man mit extremen Wetterereignissen umgeht, was sich verändert hat, welche Lösungsmöglichkeiten es zu der Anpassung an bisherige Veränderungen gibt und wo die Grenzen dieser Anpassung auch liegen, werden auch dort diskutiert. Das heißt, es ist schon ein guter Raum dafür, um die Aufmerksamkeit in bestimmte Regionen und auf bestimmte Problematiken zu ziehen. Jetzt dort dann Meinungsbildung und Meinungsänderung zu betreiben, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Das ist ein Prozess, der natürlich sehr lokal, regional und dann auch national diskutiert wird und eben in diesem Kontext des Klimaschutz und Klimawandel nur einer von vielen ist. Und da ist es sicherlich gut, zwischen diesen großen Klimakonferenzen auch den ständigen Austausch zu pflegen. Und es ist schon so, dass wir natürlich in den verschiedenen Regionen der Erde ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Also wir haben verstärkt extreme Stürme zum Beispiel, Überflutungen, wir haben Dürren, wir haben Hitzewellen und die sind ja nicht überall in der Welt gleich. Manche Regionen sind stärker betroffen als andere und darauf aufmerksam zu machen, dass es eben Regionen gibt, die wesentlich stärker betroffen sind als die, die man so ständig in seinem Blick hat, insbesondere auch wenn wir hier aus den Industrieländern gucken, ist eine ganz wichtige Aufgabe auch dieser großen Konferenzen.
An diesem Themenabend und gleich auch noch in der Redezeit mit Ihnen beleuchten wir den Klimagipfel in Madrid. Nach dem Scheitern, was wird aus dem Klimaschutz, ist unsere Frage. Und Leonie Bremer von Fridays for Future ist jetzt wieder bei uns. Ich hoffe, wir hören Sie jetzt wieder besser. Sie waren noch nicht fertig und ich würde auch wirklich gerne nochmal auf Sie zurückkommen. Wir haben inzwischen nochmal darüber gesprochen. Umweltprobleme, die Klimakrise kann man jetzt nicht mehr nur auf rein Klima reduzieren, sondern es geht eben auch um Gerechtigkeit und um bis hin zu Menschenrechten.
Ganz genau. Und das ist auch das, was ich sehr fatal an der COP finde, an der Weltklimakonferenz. Ich habe das so wahrgenommen, dass über Menschenleben verhandelt wurde und sich auf die Minimalkompromisse eben geeinigt wurde. Und das hilft dann auch nicht, wenn man seiner Pflicht nicht bewusst ist und die Pflicht auch nicht erfüllt. Wir steuern immer noch auf das 3,4 bis 3,9 Grad Ziel hin. Und dementsprechend muss jetzt etwas passieren. Und es reicht nicht, die Debatten dann anzustoßen bis 2050. Gerade wir, Deutschland, wir müssen die Ambitionssteigerung erzielen und das vor dem China-Deutschland-Summit, damit wir China auch noch ins Boot holen können, denn die möchten sich auch nicht blamieren.
Frau Professor Jakob, Sie haben gerade eben ja schon angesprochen, dass es eben unterschiedliche Auswirkungen hat weltweit. Und auf der anderen Seite wissen wir aber ja auch, es sind nur die Industrienationen, die jetzt vor allen Dingen besonders für Luftverschmutzung zuständig sind oder auch waren. Wo kann man da den fairen Ausgleich auch schon für vergangene, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Sünden denn überhaupt schaffen?
Ja, das war das, was vorhin schon einmal angesprochen wurde, wo die Mechanismen so gestaltet werden müssen, dass eben Gelder aus den Industrieländern in die stärker betroffenen Regionen, in die Entwicklungsländer, in die Small Island Developing States, also die kleinen sich entwickelnden Staaten, Inselstaaten und auch in verschiedenste Regionen umgelagert wird, um eben die Auswirkungen des innerhalb der Industrialisierung erzeugten Klimawandels auf Regionen, die an diesem Erzeugen nicht so stark beteiligt waren, zu mindern. Und es ist schon wirklich so, dass wir in manchen Regionen der Erde eben ganz klar sehen konnten, in den letzten 50 Jahren etwa hat sich die globale Temperatur um knappes halbes Grad erwärmt. Und in dieser Zeit haben sich eben Hitzeperioden, Dürren und Starkregen in manchen Regionen der Erde massiv verändert. Sie sind stärker geworden, häufiger geworden, länger geworden oder alles gleichzeitig. Und da kann man nicht mehr so einfach mit umgehen. Und wir können und wir müssen uns wirklich damit anfreunden zu sagen, wir können uns nicht an alles anpassen. Wir werden es nicht schaffen, die Welt in dem Zustand, wie sie im Moment ist, so zu erhalten, wenn wir auf eine 3 oder 4 Grad Erwärmung hinsteuern. Das wird massive Schäden geben und Anpassung an diese Wetterveränderungen, die wir dann haben werden, ist nicht überall möglich. Auch nicht mit dem Geld aus den Industrieländern.
Herr Rüfisch, Sie arbeiten bei German Watch Internationale Klimapolitik, haben aber ja gerade eben auch schon umrissen den Green Deal, also die EU, die da nach vorne geht. Heute haben wir gerade nochmal gehört, dass das deutsche Klimapaket aufgestockt wird. Wie sieht es aus Ihrer Meinung nach mit einer Vorbildfunktion?
Also ich glaube, das hatte ich kurz eben schon erwähnt, also die EU scheint hier bereit zu sein, wirklich in eine Vorbildsfunktion zu gehen. Und das ist eminent wichtig. Und Frau Bremer sprach das gerade schon an, die Beziehung zu China, um auch andere große Emittenten von Treibhausgasen, China ist mittlerweile der größte, aber ganz besonders wichtig auch Indien, wo das größte Wachstum in Emissionen in den letzten Jahren war und mitentscheidend sein wird, ob wir überhaupt die Chance haben, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Diese Staaten werden nur bereit sein, ihre Klimaziele anzupassen, wenn auch einer der großen historischen Emittenten, hier zum Beispiel die EU und gerade in Abwesenheit der USA aktuell, da vorangeht. Und das kann, gemeinsam können diese Akteure, China, Indien, Deutschland, jedenfalls in auch noch zu erwähnen Südafrika und Russland, haben da die Möglichkeiten, bilateral sich zusammenzutun, Partnerschaften einzugehen und da gemeinsam die Transformation voranzutreiben. Denn Frau Bremer hat vollkommen recht. Die 2050 Ziele, die Treibhausgasneutralität ist wichtig. Sie ist ein wichtiges Signal, gerade auch für Investoren. Aber wir müssen jetzt anfangen zu handeln und deutlich beschleunigt. Mhm. Und da ist die Möglichkeit da, mit diesen Ländern das proaktiv einzugehen.
Weil bis hierhin Deutschland ja auch kein Musterschüler ist, was die Bilanzen angeht, Herr Mindrup. Und da kommen wir jetzt auch hier nochmal auf das Thema Wirtschaft zu sprechen. Und da steht Deutschland in Teilen zumindest, aber auch noch immer auf der Bremse, weil es auch um Wachstum geht, weil es auch um Einbußen geht. Wir sprechen ja auch immer so vom Finanzierbaren. Was ist da möglich?
Das ist mir eine sehr pauschale Frage. Also Deutschland hat, oder zumindest die Bundeskanzlerin Merkel hat ja jetzt das 2050 Ziel Klimaneutralität unterstützt. Wir haben als SPD haben das ja schon längere Zeit unterstützt. Und aus dem Ziel für 2050 muss man natürlich eine Ambitionssteigerung für die Jahre davor, also auch damit für 2030 und damit auch für Deutschland für 2030 erzielen. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, dass man die entsprechenden Rahmenbedingungen so setzt, dass klimafreundliche Investitionen eben besser behandelt werden als nicht klimafreundliche Investitionen. Und das Regelwerk, was wir in Deutschland hatten in den letzten Jahren, war darauf überhaupt nicht ausgerichtet. Also wenn Sie zum Beispiel sehen, wir haben bei unserem Haus im Prenzlauer Berg als Genossenschaft eine eigene Energiegenossenschaft gegründet, haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und im Augenblick speisen wir noch ein, aber zukünftig, wenn wir den Strom selber nutzen werden, wenn wir aus der Förderung rausgelaufen sind, müssen wir dafür eine Abgabe zahlen. Das ist völlig absurd. Also unser Regelwerk war und ist in Deutschland nicht schlüssig auf Klimaschutz eingestellt. Mhm. Und da bin ich sehr dankbar für die EU, dass sie jetzt sagt, lasst uns das umstellen und lasst uns gucken wirklich, was ist klimafreundlich und was nicht. Und das haben wir jetzt ja in Deutschland auch mit der CO2-Bepreisung hingekriegt. Da sind wir aber in der richtigen Richtung unterwegs, aber da fehlt noch eine Masse im Bereich der Energiesteuern und der Abgaben. Da müssen wir eine Masse umgestalten und das wird dann auch dazu führen, dass es auch wieder für die Wirtschaft besser ist.
Also weil es ja auch eine Akzeptanzfrage ist. Also gerade wenn Sie jetzt die heutigen Nachrichten ansprechen, also ja, der CO2-Preis pro Tonne ab 2021 bei 25 Euro, das wäre dann umgerechnet wohl 10 Cent pro Liter Sprit. Da hören wir schon massive Kritik, weil selbst die Pendlerpauschale das in vielen Bereichen eben nicht mehr ausgleichen würde. Also alles, was eine Akzeptanz angeht, da ist ja doch noch einiges zu tun.
Ich glaube, da ist einiges zu tun, aber wichtig ist ja, dass wir den Menschen deutlich machen, wir wollen sie nicht quälen, sondern das, was hier geschieht, ist einfach notwendig. Und jetzt geht es darum, auch durch staatliches Handeln die Alternativen zu schaffen. Alternativen zu schaffen, zum Beispiel durch einen besseren und kostengünstigeren öffentlichen Verkehr, öffentlichen Nahverkehr, durch eine Förderung der Elektromobilität, durch eine Förderung der Wasserstofftechnologie, dadurch, dass die Menschen da zukünftig ihren Strom dezentral auch besser selber erzeugen können, damit dann ihr Elektroauto tanken, dafür Investitionshilfen, dass sie ihre Häuser sanieren können. Da werden wir maximal sehr viel Geld in die Hand nehmen, damit das klimafreundliche Leben auch ein Leben ist, was sich alle leisten können. Und das ist, glaube ich, die Schlüsselaufgabe, weil sonst verlieren wir die Akzeptanz und ohne Akzeptanz funktioniert es nicht.
Gerade eben schon angesprochen, die Bahn, auch das waren ja dann zum Schluss zumindest Bilder der Heimreise von Greta Thunberg, Frau Bremer, die dann die eigentlichen Aktivitäten in Madrid doch wieder überdeckt haben. Vielleicht für diese erste halbe Stunde noch abschließend die Frage, hatten wir alle Greta jetzt schon mehr als Person im Fokus, als ihre Befürchtungen und als ihre inhaltliche Kritik?
Also Greta hat zu mir selbst gesagt, als die ganzen Medien auf sie drauf gestürmt sind, dass es denen gerade überhaupt nicht um die Klimakrise geht, das ist sehr fatal. Und ich wollte gerade nochmal zum Herrn Mintrup anschließen, und zwar die gesellschaftliche Akzeptanz, das ist nicht das Problem. Die Menschen auf den Straßen fordern mehr Klimapolitik, konsequentere Klimapolitik, und die COP war auch ein Zeichen, hat die größte Kluft abgebildet, zwischen die es jemals gab, zwischen dem, was die Menschen auf der Straße fordern und die Wissenschaft verlangt und das, was die Politik liefert. Also
da muss ich mal widersprechen. Also wir haben nicht eine 100% Akzeptanz für das, was Sie sagen. Ich hoffe, wir haben eine breite politische Akzeptanz, aber ich bin wirklich in vielen Gesprächen und es gibt mir auch Menschen, die sagen, ich halte das alles für Unsinn, da halte ich gegen. Aber zu sagen, da gibt es jetzt einen Konsens und nur die blöden Politiker sind die, die alles aufhalten, ich glaube, das ist ein falsches Bild von dem, was oder von der Realität in unserem Lande. Da müssen wir noch eine ganze Menge Menschen überzeugen, dass Klimaschutz notwendig ist. Viele halten das immer noch und zu viele halten das immer noch für Unsinn.
Wir kommen noch dazu, wir haben mehr Zeit, ich weiß, da gibt es einiges auszutauschen, das machen wir gleich nach den Nachrichten, aber vielleicht noch ein Schlusssatz, Frau Professor Jakob, vor den Nachrichten. Ist denn der Klimawandel aus Ihrer Sicht aufzuhalten, wenn sich alle an bestimmte Ziele halten jetzt?
Dann auf jeden Fall, wenn wir jetzt schnell handeln und wenn wir wirklich gemeinsam massiv Schadgasemissionen zurückfahren und auch Technologien entwickeln, um sie noch aktiv aus der Atmosphäre zu entziehen, ist der aufzuhalten. Aber natürlich haben wir die Akzeptanzprobleme, aber da möchte ich natürlich Herrn Mintrup noch mal eben fragen, wir haben ja nicht immer nur gehandelt, wenn alles akzeptiert worden ist. Wir haben ja auch andere Dinge eingeführt, wo wir Akzeptanzprobleme hatten. Also ich glaube, da müssen wir noch mal länger diskutieren.
Ich glaube auch, das ist ein Thema, das notiert. orientieren wir uns alle.
Ich wollte auch nicht mich hier drücken, sondern nur klar sagen, ich habe nicht einen Konsens und wir müssen natürlich handeln. Da bin ich ja im Konsens mit Ihnen an dieser Stelle.
Aber Herr Rüfisch, vielleicht da noch abschließend, die Einstimmigkeit, die man jetzt in Madrid wollte von den Teilnehmern, ist die nicht vielleicht auch zu hoch gegriffen oder vielleicht veraltet?
Veraltet würde ich nicht sagen, aber sie ist aktuell in der Situation, in der wir sind, so nicht möglich. Und da kommen wir auf die ersten Diskussionspunkte, Argumente, die wir angeführt haben, zurück. Die Kluft zwischen denen, die vorangehen wollen, und da würde ich aktuell auch die in großer Menge, nicht alle, aber die europäischen Länder dazu zählen, neben den Verletzlichsten, wird im Moment noch von denen ausgebremst, die große Angst haben. Und deshalb ist es aktuell schwierig, dass sich alle einig sind und man muss mit den Partnern, die wollen, vorangehen.
Wir fragen an diesem Themenabend und gleich nach den Nachrichten auch in der Redezeit. Nach dem Scheitern in Madrid, was wird aus dem Klimaschutz? Rufen Sie uns gerne an, die kostenfreie Telefonnummer ins Studio 08000 44 1777. Nochmal die Telefonnummer 08000 44 1777 oder Sie schreiben uns unter ndr.de/redezeit. Vielleicht haben Sie die erste halbe Stunde mit unseren Experten schon verfolgen können. Am Sonntag ist die Klimakonferenz in Madrid zu Ende gegangen. Sie hat doch Enttäuschung ausgelöst. Man konnte sich nur auf ein Minimalziel verständigen. Wichtige Probleme sind vertagt worden. Immerhin, so hören wir es aber auch, es sind zumindest keine Klimaziele von Paris aus dem Jahr 2015 kassiert worden. Und wir hören ja auch in den vergangenen Tagen sowohl von der EU mit dem Green Deal als auch heute in Deutschland mit dem nochmal gesteigerten Klimapaket, dass sich etwas ändert. Ist das die Strategie, dass mehr in den Ländern passieren muss, mehr auf nationaler Ebene? Was bedeutet der gescheiterte Gipfel jetzt auch für die Bemühungen, das 2-Grad-Ziel weltweit noch zu erreichen? Welche Punkte sind besonders strittig? Wurden die Proteste von Jugendlichen und Umweltaktivisten ignoriert? Generell, wie kann es weitergehen in Sachen Klimaschutz? Dazu eine Umfrage von Thomas Sambol.
Ich finde es selbstverständlich, dass man dann, wenn es global scheitert, dass man dann national weitermacht. Das ist doch klar. Also anders geht es gar nicht. Man kann ja nicht nichts machen.
Ich glaube, der Druck in den Ländern, die sich ein bisschen sträuben, ist einfach noch nicht groß genug. Der Druck muss größer werden und es muss einfach noch mehr passieren. Vielleicht ist es auch sinnvoll, national dann auch mal Wege zu gehen, wovon sich andere Länder vielleicht auch ein Beispiel nehmen können.
Jeder, der vorangeht, ist entscheidend wichtig. Wir können das Ganze doch gar nicht ignorieren, aber es wird ignoriert, weil es nur um staatliche Interessen geht.
Die Mauern alle, wenn es um Geld geht, vom Prinzip her sind wir uns alle einig darüber, dass etwas passieren muss. Aber ich sehe die Realität weit entfernt. Wir sollen national handeln, wobei auch da die jetzt gesteckten Ziele in absehbarer Zeit nicht erreicht werden können.
Wenn wir immer wieder erleben, dass die Politiker scheitern, dann halte ich es für umso wichtiger, dass wir im Kleinen was machen. Autofreie Städte, mehr E-Mobilität, in den Schulen und in den Kindergärten die Kinder schon dazu erziehen, mit den Ressourcen vorsichtig und sorgsam umzugehen.
Leider spürt man jetzt, dass es gar nicht machbar ist, global alle zusammenzubekommen. Und da ist es besser, alleine national dann den Weg nach vorne zu gehen, dass sich dann weitere Nationen dem anschließen, weil ich auch glaube, dass auch wirtschaftlich sich daraus etwas ergeben wird, was man heute noch gar nicht so absehen kann, wenn man neue Wege, andere Wege geht.
Soweit schon einige Meinungen zur Frage, was wird jetzt aus dem Klimaschutz? Was meinen Sie? Rufen Sie an 08000 441777. Nochmal die Nummer 08000 441777 oder die Mailmöglichkeit unter ndr.de/redezeit. Ich darf Ihnen nochmal unsere Gäste vorstellen. Professor Dr. Daniela Jakob, Leiterin des Climate Service Centers am Helmholtz-Zentrum Geesthacht, ist bei uns. Guten Abend nochmal, Frau Jakob.
Guten Abend, Frau Langemann.
Ganz generell jetzt die Frage in dieser Runde. Was wird wohl aus dem Klimaschutz? Kann das auch ein Schubs sein, wenn es jetzt nicht so gut funktioniert hat in Madrid, dass sich dann einiges tut bis Glasgow nächstes Jahr?
Also ich glaube, ja, dass es ein Schubs sein kann. Also ich denke, dass jetzt man sich so ein bisschen schütteln muss und gucken muss, was passiert ist. Ich glaube aber, dass sich im letzten Jahr auch so viel bewegt hat, angestoßen wurde in den Firmen, in den Städten, in den Regionen, dass einige Dinge sowieso auf den Weg gebracht werden. Ganz entscheidend ist wirklich dieser Green Deal der EU. Denn ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir gute, funktionierende Beispiele jetzt bekommen. Also Vorreiter, Mutige, die vorangehen und zeigen, dass es auch funktionieren kann. Und so Beispiele liefern, wo sich andere anschließen können. Das war ja auch vorhin im Kommentar. Ich finde, das ist genau richtig.
David Rüfisch ist auch in unserer Runde Teamleiter Internationale Klimapolitik bei Germanwatch e.V. Guten Abend auch nochmal an Sie, Herr Rüfisch.
Guten Abend nochmal.
Wir haben gerade gehört, man kann nichts machen. Ist das eigentlich schon der Satz, auf den man sich einigen müsste?
Das klingt mir so ein bisschen aus einer Haltung, dass es, wir müssen, aber ja, das ist auch richtig, aber es ist einfach die Möglichkeiten und die uns sich eröffnen, auch die dürfen wir nicht unterschätzen. Und ist es so, dass auch Deutschland zum Beispiel, wir haben 2019 das erste Jahr seit der deutschen Industrialisierung, wo wir mehr Elektrizität mit erneuerbaren Energie produzieren werden als mit fossilen Energieträgern. Die Steinkohle ist stark zurückgefahren, auch die Braunkohle wird reduziert. Es ist Bewegung da und darauf kann man aufbauen. Und das kann die deutsche Energiewende zum Beispiel, ist auch ein Exportprodukt. Und wir sehen in vielen Ländern, dass die erneuerbaren Energien schon jetzt deutlich günstiger sind als fossile Energieträger. Und diese positiven Signale, die müssen sich ummünzen in mehr und schnelleren Klimaschutz. Vielleicht noch dazu ergänzen, wichtiges Signal muss auch von den Finanzmärkten ausgehen. Auch da hat die EU einen wichtigen Schritt genommen, bei der sogenannten Taxonomie. Da wird festgehalten, welche Investitionen grün sind, dann gibt es noch eine zweite Kategorie, annähernd grün und was halt nicht, was nicht im Einklang ist mit Paris. Und da ist es wichtig, dass jetzt auch die Finanzmärkte sagen, okay, es ist uns zu risikoreich, in fossile Energieträger zu investieren. Wir finanzieren nur noch in die Technologien, die uns zu einem 1,5-Grad-Ziel bringen.
Das wäre auch schon ein Steuerungselement, ein auch politisches. Klaus Mintrup ist in unserer Mitte, SPD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz. Guten Abend auch an Sie nochmal.
Ja, guten Abend.
Wir fragen ja, was wird aus dem Klimaschutz, und wir waren schon jetzt an einer Stelle und der anderen in der Vorreiterrolle von Deutschland und der EU. War das auch das, was Sie mitgenommen hatten nach Madrid?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch im Vorfeld schon, bevor er zuständig wurde, bei Herrn Timmermans, um das auch mit ihm zu besprechen. Und das Wichtige ist ja, Deutschland ist ja nicht alleine. Wir sind in einem großen europäischen Wirtschaftsraum. Und wenn wir jetzt die Chance haben, dass der europäische Wirtschaftsraum, der sich ja auch Regeln gibt, also nicht umsonst ist ja der europäische Emissionshandel verantwortlich für die Kraftwerke, für die Industrie, für den Flugverkehr. Das wollen wir jetzt noch ausweiten und hat aber auch Regeln gesetzt für die anderen Sektoren. Wenn wir jetzt gemeinsam dort ein europäisches Konzept haben, was dazu führt, dass in der ganzen EU Klimaschutz ein Wettbewerbsvorteil ist, dann ist das natürlich auch gut für unsere Wirtschaft und dann kriegen wir mal endlich eine Strategie hin, die Gemeinden, die Länder, den Bund und Europa zusammen in eine Richtung gehen lässt. Und das hat es so noch nie gegeben. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass dieser Konsens auch entstanden ist zwischen den Ländern und dass wir die Chance nutzen, im nächsten halben Jahr das, was im Augenblick angedacht ist, im europäischen Grünen Deal auch mit konkreten Maßnahmen zu untersetzen und dann auch mit einer Ambitionssteigerung zur nächsten Klimakonferenz nach Glasgow zu gehen und zu sagen, die Europäer gehen jetzt hier voran, um damit auch ein Beispiel zu sein für andere Regionen und zu zeigen, dass sich hier eine Koalition der Ambitionierten bilden kann. Also ich bin sehr optimistisch, dass das jetzt funktioniert. Ich hätte es vor wenigen Jahren nicht für möglich gehalten.
Und Leonie Bremer ist auch in unserer Sendung heute Abend zu Gast. Ich freue mich sehr, Sprecherin von Fridays for Future. Guten Abend an Sie, Frau Bremer.
Guten Abend.
Wir hatten es schon mal versucht, grob zu umreißen. Ist da jetzt auch Frust bei der Fridays for Future Bewegung oder sind Sie zwei Tage später schon wieder gerüstet für den Blick nach vorne?
Naja, das, was mich frustriert, ist, dass der Eindruck verschafft wird, dass genug getan wird, denn das tut's nicht. Ich meine, beim Green Deal, das ist keine schlechte Sache, das sage ich nicht, aber die Zielmarken sind halt falsch gesetzt. Also es geht um 2050 und nicht darum, was jetzt passiert. Und frustrierend ist vor allem, dass Menschen, die sich in Machtpositionen befinden, so zurück in der Zeit sind, dass sie nur nationalen Egoismus eben priorisieren, also dass das eben das Einzige ist, worum es geht und das menschliche Existenz gefährdet. Und dementsprechend machen wir weiter. Ich möchte besonders den Fokus auf den globalen Süden auch setzen, denn das zeigt ganz klar, dass die Klimakrise präsent ist, auch wenn viele Menschen denken, sie wissen, was auf dem Spiel steht, wenn es um die Klimakrise geht. Genau in diesem Moment sterben Menschen an der Klimakrise und deswegen braucht der Green Deal auch andere Zielmarken.
Wir sprechen an diesem Themenabend und jetzt in der Redezeit darüber, was aus dem Klimaschutz wird. Und wir haben den ersten Hörer in der Leitung, Heiner Will aus Hamburg. Guten Abend.
Guten Abend.
Was ist Ihr Eindruck nach dem Scheitern von Madrid? Wie geht es wohl weiter mit dem Klimaschutz?
Ja, man muss weitermachen. Das ist sicherlich ohne Frage richtig, denn jeder wird seinen Beitrag leisten und niemand kann so viel erreichen, wenn wir es nicht alle zusammentun, dass sich etwas wirklich ändert. Und da wäre auch meine Frage, die ich vorhin schon mal dem Team stellte, können wir denn über Europa hinaus eine Wirkung entfachen? Vielleicht, so wie der Abgeordnete es gerade beschrieb, dass wir innerhalb Europas uns auf gleiche Regeln verständigen und eine positive Klimabilanz in der Produktion beispielhaft ein Wettbewerbsvorteil ist. Geht das auch nach außen? Können wir zum Beispiel Zölle so formulieren, dass das, was wir hier mit Windenergie, mit neutraler Energie herstellen, nicht durch Produkte, die von außen kommen, die mit Kohle als solches, als Energieträger produziert wurden, massiv unterboten wird? Kann man das ausgleichen? Traut man sich das in Europa zu?
Mhm. Herr Will, ich gebe Ihre Frage gerne weiter und ich weiß, Herr Mindrup hat, glaube ich, schon Luft geholt, aber ich würde es gerne erstmal an Frau Professor Jakob geben. Welche Ideen haben Sie dazu am Climate Service Center, was eben auch Wirtschaftlichkeit angeht?
Also ich glaube, dass Europa sehr wohl in der Lage ist, Wirkung zu erzielen, die auch deutlich über Europa hinaus wächst, indem wir natürlich den Wirtschaftsraum, wie Herr Mindrup es eben ja auch schon mal gesagt hat, stärken und eben klimafreundlich stärken. Aber ich glaube, dass wir eben auch mit Beispielen vorangehen können, indem wir zum Beispiel Erfahrungen, wie man Regionen umbaut, von einer Kohleregion zum Beispiel in eine CO2-neutrale, in eine anders geartete, klimafreundliche Region, wie man das macht, was wir an Erfahrung haben. Wir haben das zum Beispiel im Ruhrgebiet, wir haben die Erfahrung ja schon auch einmal durchgelebt und nicht nur wir in Deutschland, sondern auch andere in Europa, dass wir also mit solchen Beispielen vorangehen können. Es gibt dort sehr, sehr viele, können auch technologische sein, die dann in anderen Regionen der Erde mit deren Verhältnissen, in deren Charaktere wieder umgesetzt angewendet werden können. Das ist auch das, was in dem Sonderbericht vom Weltklimarat zum 1,5-Grad-Ziel schon angefragt wurde. Wo sind die Beispiele, wo sind die Pilotprojekte, wie man vorgehen kann, was wissen wir, was funktioniert nicht. Mhm. Und ich glaube, da kann Europa eine sehr große Rolle spielen.
Aber müssen wir da nicht gerade auch aus deutscher Sicht sagen, dass Windenergie gerade in Deutschland nicht funktioniert?
Ich würde da gern direkt einhaken.
Herr Rüfisch.
Also nur um da anzuschließen. Genau diese Beispiele sind die sich anbieten jetzt für Deutschland. Also wir haben sehr viel Erfahrung gesammelt mit der Energiewende. Wir haben sehr viel Expertise aufgebaut, wie so eine Transformation aussieht. Und wenn wir dann zum Beispiel nach Indien gucken, wo sehr viel Solarenergie schon aufgebaut wurde, aber man noch Probleme hat mit der was man der systemischen Energiewende bezeichnet, also das, das Netz, wie man mit Schwankungen klarkommt, zum Beispiel im Netz. Oder aber, wenn wir nach Südafrika gucken, wo wir genau so einen Fall haben, wie gerade beschrieben, nämlich, dass es auch da sehr stark von der Kohle abhängige Regionen gibt und diesen mit unserer Erfahrung bei der Transition helfen kann. Da hat Deutschland dann Expertise, die auch ein Exportprodukt ist und eine Win-Win-Situation darstellt. Und ich hatte vorhin schon gesagt, dass wir 2019 ein besonderes Jahr haben, nämlich dass die erneuerbaren Energien vorangehen. Und da ist es so, dass ein Faktor auch war, dass zum Beispiel ein neues Feld, Offshore-Feld an Windenergie ans Netz angeschlossen wurde. Und es ist sehr wichtig, dass die Windenergie, die jetzt in den letzten Jahren gelitten hat ein bisschen in Deutschland, dass dass da wieder der Schub neu gegeben wird.
Ja. Ein bisschen also, ist da ja auch ein bisschen untertrieben, Herr Mindrup, an Sie auch nochmal, wir haben schon den nächsten Hörer nämlich in der Leitung, aber einmal nochmal, Deutschland ist ja da ein bisschen aber auch abgehängt, also wenn wir wirklich jetzt bei Windenergie bleiben, bei Solarenergie gucken, da haben wir jetzt in den letzten Monaten leider keine Erfolgsmeldungen gehabt.
Wenn Sie sich die objektiven Zahlen angucken, geht es bei der Photovoltaik nach oben. Wir laufen aber dort in eine ganz schwierige Situation, wenn wir nicht ganz schnell den 52-Gigawatt-Deckel für die Förderung aufheben. Leider hat Herr Altmaier jetzt die Photovoltaikindustrie in die Geiselhaft der Windindustrie genommen. Bei der Windindustrie haben wir Offshore-Zuwächse, Onshore sieht es katastrophal aus und wir werden dort alles dafür tun, dass sich das in den nächsten Monaten ändert. Deswegen haben wir ja auch ein paar Gesetze angehalten als Sozialdemokraten und werden da sehr, sehr hart dafür kämpfen, denn ohne Windenergie an Land und zwar dezentral über ganz Deutschland verteilt, wird der Klimaschutz nicht gelingen. Aber und darf ich noch was zu der Frage sagen, zu den Handelssystemen, weil vielleicht zwei Sätze nur. Also in dem Papier der EU ist das Thema des Grenzausgleichs adressiert. Das hat weltweit noch keiner gemacht, aber ich weiß, dass es in den USA auch Überlegungen gibt, sowas zu implementieren. Und natürlich muss man auch eine andere Handelspolitik machen als EU, das ist auch in den Papieren adressiert. Ohne eine andere Handelspolitik wird das hier nicht funktionieren.
Mhm. Frau Bremer.
Dazu ist es, glaube ich, sehr wichtig zu sagen, dass auch Sie als Sozialdemo, also als SPD, nicht verhindert haben, dass von 2018 bis 2019 4.000 bis 8.000 Arbeitsplätze im Windenergiebereich verloren gegangen sind. Und es wurde auch noch nicht angesprochen, dass Deutschland nächstes Jahr Datteln 4 ans Stromnetz anschließt und die das betreiben, denen auch selbst überlassen ist, wann und wie sie andere Kohlekraftwerke dazu abschalten.
Das ist überhaupt noch nicht entschieden. Also Entschuldigung, das ist
aber
überhaupt
das ist
noch
der
nicht
momentane Stand.
Und wirklich, also
an
ich bin
Punkt, das
also
ist der
diese Schuldzuweisung
Stand.
Zur Politik. Ich muss da auch mal energisch widersprechen. Ich bin seit 1985 Mitglied des Bundesverbandes Windenergie, war 5 Jahre im Bundesvorstand und ich kann Ihnen wirklich sagen, dass die Sozialdemokraten ganz energisch in der Mehrheit dafür gekämpft haben, dass die Windenergie in Deutschland ausgebaut wird.
Und wie kann es dann sein, dass Sie die Pendlerpauschale unterstützen?
Die Pendlerpauschale wird auch morgen von den Grünen unterstützt werden, weil wir natürlich in der Übergangszeit
weil
den Menschen
müssen,
eine
die
Möglichkeit...
Die Grünen haben aber dazu gesorgt, dass es einen sozialen
Ausgleich gibt. Die Grünen müssen überhaupt
nichts.
Es soll ja einen sozialen Ausgleich geben.
Ja, an der Stelle wird es jetzt
also diese Art von Schuldzuweisung in eine bestimmte Richtung, da muss ich mich auch mal wehren können.
Mhm. Herr Windmitter, wird das angekommen? Und trotzdem müssen wir natürlich auch Punkte ansprechen, wo es dann vielleicht auch mal wehtut, aber das natürlich irgendwie so, dass jeder auch zu Wort kommt. Jens Schulte Danke. Kommt jetzt zu Wort aus Hamburg. Guten Abend.
Schönen guten Abend. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, also für mich ist das, es wird halt immer nur um Klimaschutz, Klimakrise und so gesprochen. Also bei mir bleibt da so ein bisschen die Wissenschaft auf der Strecke. Wir haben ja auch bei dem ClimateGate-Skandal gesehen, dass der ja überall auch kleingeredet wurde, dass da die Daten gefälscht wurden, Kritiker wurden diffamiert, die wurden ausgegrenzt und angegriffen. Und es gibt ja auch jetzt in Deutschland jetzt auch viele renommierte Wissenschaftler, die sagen, dass dieser ganze Klimawandel überhaupt nicht menschengemacht ist und die das sehr kritisieren. Da gibt es zum Beispiel Leonard Bengtsson, den ehemaligen Direktor vom Max-Planck-Institut in Hamburg oder August Mangini oder wir hatten zuletzt 90 hoch angesehene italienische Forscher oder den ehemaligen Leiter des Instituts für Meteorologie an der Freien Universität in Berlin. Mhm. Der hat gesagt, das ist alles nur eine Ersatzreligion. Und da einfach die Frage, was sagen die Experten zu diesen Kritikern? Mhm. Sind die nicht ernst zu nehmen?
Herr Schulte, herzlichen Dank für Ihren Anruf. An dem Punkt waren wir ganz kurz schon mal in der ersten Hälfte dieser Sendung. Jetzt kommen wir dann nochmal zurück und gerne auch mit ein bisschen Zeit, nämlich die Kritiker beziehungsweise eben auch dann daraus wieder abgeleitet die Akzeptanz. Frau Professor Jakob, die Frage gebe ich aber als erstes gerne an Sie.
Also die Kritiker gibt es natürlich und man muss sich auch mit ihnen auseinandersetzen, aber die große Mehrheit der Wissenschaftler ist ja anderer Meinung, wenn wir es erstmal so sagen. Also es ist ganz klar, dass das, was in den Berichten des Weltklimarats zusammengeschrieben ist, auf Beobachtung, auf Veränderung der Wettervariabilität, auf Veränderung der Wetterregime zurückzuführen ist und dass wir in einem sich wandelnden Klima leben. Es gibt Diskussionen darüber, wie stark jetzt der menschliche Anteil wirklich ist, aber dass er da ist, ist auch außer Zweifel. Es gibt dort verschiedene Methoden, die sich in den letzten 20 Jahren entwickelt haben, um das auch mit Modellrechnungen nachzuvollziehen, um es statistisch zu isolieren und herauszuarbeiten. Und es gibt eine so starke belastbare Evidenz, dass wir eigentlich in einer Situation sind, wo man in anderen Bereichen schon längst ins Handeln übergegangen wäre.
Mhm. Ganz kurz, Frau Jakob, ich habe nämlich zwei Mails, die können Sie aber bestimmt gleich noch mit beantworten. Eine kommt aus Kempen. Michael steht hier nur als Vorname. Wie groß ist der klimapolitische Fußabdruck wirklich? Sind wir doch schon seit über 100 Jahren eine Industrienation? Mehr als die erwähnten 2%, oder? Gibt's dafür Studien, die sich damit befasst haben? Kann man das rückwärts so klar berechnen?
Also da bin ich nicht aussagefähig genug an dieser Stelle. Das muss ich leider offen lassen.
Bevor wir was Falsches sagen, lassen
genau,
wir es. Genau.
Genau, das ist genau der Punkt. Ja. Das ist auch das, worum es geht. Es geht im Endeffekt darum, jetzt, ich könnte natürlich mit einigen Worten dazu etwas sagen, aber wenn ich es nicht voll systemisch beantworten kann, dann möchte ich es lieber an dieser Stelle nicht tun.
Keine halbe, wie sagt man immer, Halbwahrheiten, die gefährlichen. Wir haben aber noch eine Mail bekommen aus Braunschweig von Felix Hosi und der schreibt: Zunächst einmal finde ich es absolut richtig und wichtig, dass sich die Gesellschaft hierzulande Gedanken darüber macht, welchen Einfluss unsere Lebensweise auf unsere Umwelt hat. Das Ziel, sich einer CO2-neutralen Lebensweise anzunähern, finde ich ebenfalls erstrebenswert. Ich habe Respekt vor der Leistung der Fridays for Future Bewegung. Jetzt muss ich einen Teil überspringen, Herr Hosi, Ihre Mail ist sehr lange. Unter Punkt 1 schreibt er, das Klima auf der Erde ändert sich, seit die Erde existiert. Lässt sich der aktuelle Klimawandel tatsächlich aufhalten? Er schreibt auch, ihm sei bewusst, dass das menschliche Zutun den Prozess beschleunigt habe, aber kann man das aufhalten? Frau Jakob.
Also an der Stelle ja, es ist mit Ja zu beantworten. Es ist korrekt, dass sich das Klima auch schon immer verändert hat, aber wir sind in einem Bereich, wo die Veränderungen in einer Geschwindigkeit und in einer Mächtigkeit stattfinden, wie wir sie so bisher noch nicht erlebt haben. Vor allen Dingen nicht global. Und das ist zu der einen Seite der Frage. Die andere Seite, ob es sich aufhalten lässt, ja. Eine der entscheidenden treibenden Größen sind ja die Emissionen, die sich in der Atmosphäre befinden. Und das ist ja genau das, um was wir reden. Je mehr CO2 oder CO2-Äquivalente, also auch Methan und anderes, wir entziehen, desto schwächer wird die Erwärmung, wenn man es jetzt mal so kurz sagt. Das heißt, wir können den Klimawandel aufhalten, dadurch, dass wir aktiv agieren. Das heißt, Emissionen vermeiden. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite unter Umständen auch CO2 aus der Atmosphäre wieder entziehen über natürliche oder technologische Wege. Mhm. Es wird trotzdem im Moment erstmal noch zu einer weiteren Erwärmung kommen, selbst wenn wir sofort anfangen, da wir natürlich auch leicht träge Systeme haben, sodass wir jetzt nicht von jetzt auf gleich das erreichen können, sondern da sind wieder Dekaden und auch unter Umständen eben auch Jahrhunderte involviert.
Wir fragen ja in dieser Redezeit, was wird aus dem Klimaschutz? und wir wollen auch noch mal ausführlicher die Akzeptanzfrage klären. Also zum einen, wer glaubt alles daran, dass es den Klimawandel gibt, beziehungsweise wer negiert ihn bis hierhin, und auf der anderen Seite auch, wie viel sind wir, jeder von uns, bereit dafür in Kauf zu nehmen? Und dazu passt Winfried Schmid aus Graal-Müritz. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Tja, ich bin auch der Meinung, das ist ganz notwendig, was zu tun, und jeder sollte das tun, was er kann. Und hier in Graumütz, wir haben ja eine junge Frau, die sammelt Kippen am Strand, und die hat schon körbeweise Kippen gesammelt, und man merkt gar nicht, dass da welche fehlen. Es ist so viel, und Silvesterfeuerwerk steht bevor. Die Leute können nicht darauf verzichten, und das ist wie ein Tropfen auf dem heißen Stein, was man so tut. Und ich habe das Gefühl, der Kapitalismus, das sind Geschäftsmodelle. Und ob wir das wirklich schaffen, man muss vielleicht mit Demut anerkennen, dass es gar nicht zu schaffen ist. Wenn wir das sehen mit dieser Wasserstofftechnik, die ja auch existiert, und es soll ja Windstrom in Wasserstoff umgewandelt werden und dann wieder verbrannt werden, und daraus würde dann wieder Wasserdampf entstehen, der in die Atmosphäre kommt. Fossiles Wasser wird entnommen und dadurch Wasserstoff erzeugt und dann verbrannt, und dann kommt Wasserdampf in die Atmosphäre. Das ist auch klimaschädlich. Es gibt auch Methan, was durch Brennstoffzellen in die Atmosphäre kommt. Also ob das wirklich dann zu einem Ergebnis führt, also Wasserdampf
Sie
ist
sind
ja noch
skeptisch,
schädlich.
Ne? CO2.
Mhm. Ich bin skeptisch, dass wir es schaffen. Es gibt Geschäftsmodelle, wir sollten auch alles tun, was wir tun können.
Aber Herr Schmidt, darf ich bei Ihnen auch einmal nachfragen, wenn Sie sagen, wir Menschen können nicht verzichten, wir sind natürlich auch einen gewissen Standard gewohnt. Ja. Bei Ihnen die Frage, worauf könnten Sie verzichten? Wo könnten Sie bei sich, oder wo fangen Sie bei sich an?
Auf alles. Ich lebe total nachhaltig. Ne? Und das ist, man kommt wirklich aus mit ganz wenig, mit 100.000 Euro im Monat kommt man aus. Und wenn alle so leben, dann bricht der ganze Kapitalismus zusammen.
Ich würde sehr gerne dazu etwas sagen. Und zwar, ich glaube, es ist super tragisch, dass Sie das gerade sagen mussten. Es ist super tragisch, die BürgerInnen mit dieser Sorge alleine zu lassen. Es muss politisch etwas getan werden. Wir können nicht dieses ganze komplexe Problem auf den einzelnen Menschen, den einzelnen Bürger herunterbrechen und sagen, eine Gesellschaft schaffen, wo sich Menschen gegenseitig mit dem Finger auf den anderen zeigen und sagen, der und der macht das falsch. Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, dass nicht jeder einzelne Mensch daran frustriert sein muss darüber, dass sich nichts tut, und dass jeder Mensch selbst bei sich anfangen muss. Ich könnte nackt im Wald leben, der CO2-Fußabdruck von mir wäre pro Jahr immer noch 4,3 Tonnen. Die politischen Rahmen sind falsch, wir müssen auf 2,3 Tonnen CO2 im Jahr kommen. Und es ist super tragisch, dass Sie das jetzt sagen mussten hier im Radio, dass Sie auf alles verzichten können und die Politik scheitert.
Wir haben dazu, ich möchte es noch ergänzen, noch zwei Mails, die auch dazu passen. Ludger Gajar aus Göttingen schreibt, das Hemd ist den meisten immer noch am nächsten. Den SUV kaufen die Deutschen unentwegt und millionenfach. Warum ist das so schwer? Weil Umdenken unbequem und lästig ist. Und aus Hannover erreicht uns von Susanne Hellmann eine Mail, die schreibt, es sollten sofort Maßnahmen zur CO2-Ausstoßminderung ergriffen werden. Kerosinsteuer, Tempo 100 auf Autobahnen, mehr Aufforstungen, zum Teil auch auf Freiflächen in Städten und Dörfern, keine Stromsubventionen mehr für die Industrie, Ausstieg aus der Kohle innerhalb der nächsten 5 Jahre. Vielleicht auch an Sie, Herr Mintrup, hier nochmal die Frage. Also wir haben es jetzt schon zwischen Verunsicherung und auf der anderen Seite eben doch auch durch ein durchaus Eingeständnis. Wir wollen nicht oder wir können nicht verzichten auf das, was wir bis hierhin erreicht haben. Und inwieweit, auf der anderen Seite, kann Politik da, wie Frau Bremer gerade sagte, Rahmenbedingungen schaffen, wenn wir auf der anderen Seite uns ungern Dinge diktieren lassen? Das muss man ja fairerweise auch dazu sagen. Verbote sind in Deutschland ja auch nicht so gern gesehen.
Die Politik hat ja Rahmenbedingungen gesetzt, wobei es nicht die Politik gibt, sondern es gibt immer unterschiedliche politische Parteien mit unterschiedlichen Zielen. Wir haben im Jahr 2000 das Erneuerbare Energiengesetz eingeführt, das hat zu einem Boom der Erneuerbaren geführt, und das führt heute dazu, dass wir jetzt mehr erneuerbaren Strom im Netz haben als fossil. Und die Situation ist jetzt so, wir müssen diesen Weg weitergehen, und Wasserstoff ist tatsächlich eine Alternative, eben nicht so, wie es eben geschildert worden ist, sondern wir werden aus Strom, aus Überschussstrom grünen Wasserstoff machen, haben damit einen Energiespeicher und lösen damit das Speicherproblem der Erneuerbaren. Da investieren wir in Deutschland Milliarden für. Die EU wird dafür Milliarden geben. Und da haben wir schon mal einen ganz wesentlichen Baustein. Und diesen Wasserstoff werden wir dann auch nutzen in der Industrie. um damit zum Beispiel Stahl zukünftig klimafreundlich zu erzeugen. Und es gibt ja auch Unternehmen, es wurde gerade das Thema Autos angesprochen, der VW-Konzern hat sich auf den Weg gemacht, klimaneutral zu werden. Die gehen jetzt in die Batterieelektrik. Ich habe die gefragt, betrachtet ihr nur den Verbrauch? Nein, sie wollen ganzheitlich klimaneutral werden. Wir haben eigentlich wirklich eine breite Bewegung und wir sind in dieser Übergangszeit, in dieser Verunsicherungszeit. Und jetzt ist ganz entscheidend, dass wir Konsense in der Gesellschaft finden. Das haben wir in der Kohlekommission geschafft, dass wir jetzt Schritt für Schritt für Schritt aus der Kohle aussteigen, parallel die Erneuerbaren ausbauen, parallel die Speicher ausbauen und dann sehen die Menschen, unser CO2-Footprint geht zurück, der CO2-Ausstoß geht zurück, wir sind erfolgreich, wir verkoppeln das mit unseren europäischen Partnern und es funktioniert.
Frau Bremer, aber einmal Herr Rüfisch, ich habe Sie am Zettel, aber Frau Bremer, einmal nochmal zurück zu Ihnen. Wenn Sie sagen, es bräuchte noch mehr politische Rahmenbedingungen, grundsätzlich ist es aber ja schon auch so, zum Beispiel, wenn wir jetzt vielleicht mal beim Auto bleiben, damit wir mal ein Thema behandeln, es gäbe die E-Autos, es kauft sie nur keiner. Also unser Ziel, wie viele Millionen auf die Straße sollten, erreichen wir eben auch nicht, weil zu wenig Käufer da sind.
Ich möchte auch gar nicht, dass es jetzt noch mehr E-Autos auf den Straßen gibt, wenn dann sich nur die Anzahl der Autos auf den Straßen erhöht. Das ist komplett die falsche Angehensweise. Wir brauchen halb so viele Autos auf den Straßen und die Autos müssen elektrisch betrieben werden und der Strom, der sie füttert, darf auch nur grün sein. Sonst bringt das nämlich auch alles nichts.
Und auf der anderen Seite, das müssen wir an der Stelle vielleicht auch nochmal dazu sagen, natürlich haben wir auch da Unterschiede zwischen Stadt, Land und gerade wenn es jetzt eben auch heute wieder beim deutschen Klimapaket um die Pendlerpauschale geht, da gibt es auf der einen Seite einen Aufschrei, auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt ganz viele Leute, die einfach darauf angewiesen sind.
Also erstmal auf jeden Fall und die Menschen, die dann zum Beispiel von der Eifel, aus der Eifel kommen und aufs Auto angewiesen sind, das sind ja auch genau die, die dann das Auto noch haben können, aber in Städten wie Köln, Hamburg und sonst was, da kann man auch den Nahverkehr ausbauen. Das ist ganz wesentlich. Und worauf ich auch noch hinaus wollte, ist die Pendlerpauschale. Das Fatale an der Pendlerpauschale ist ja, dass es nicht die Geringverdienenden entlastet, sondern die eh schon Steuern zahlen, ordentliche Steuern, denn nur die werden von den Steuern dann entlastet. Das heißt, es ist auch noch sozialer.
Das stimmt so nicht. Entschuldigung. Wir haben die Mobilitätsprämie eingeführt. Es haben auch Leute was davon, die keine Steuern zahlen. Das ist eine falsche Information.
Aber wer profitiert denn hauptsächlich daran?
Also wir haben erstmal dafür gesorgt, dass auch Menschen, die keine Steuern zahlen, über die Mobilitätsprämie Geld bekommen. Leider ist das so, dass die Pendlerpauschale sozusagen am Einkommen hängt. Da haben wir uns nicht durchgesetzt. Da hätten wir sozusagen als SPD eine andere Vorgehensweise gewünscht. Aber wir haben dafür gesorgt, dass auch die niedrigen Einkommen auch was bekommen.
Nein, Entschuldigung. Da hatte sie recht. Und eigentlich sind wir jetzt auch bei Herrn Rüfisch gewesen. Der hat sich ja auch schon angemeldet. Herr Rüfisch.
Ja. Weil wenn wir beim Verkehrssektor bleiben. Zunächst mal, wir brauchen sowohl die politischen Rahmenbedingungen und das heißt auch Ordnungsrecht und da ist auch das Klimapaketchen etwas zu kurz gekommen. Also da ist deutlich mehr noch zu machen. Das Bonus-Malus-System hätte stärker ausfallen können. Auch ist es unglaublich, dass wir in Deutschland immer noch kein Tempolimit haben und das fehlende Tempolimit ein Teil der Freiheitsinterpretation ist. Und darüber hinaus auch zu sehen, dass wenn wir in Nachbarländer gucken, in die Niederlande, in Dänemark, nach Norwegen, dass sehr wohl der Wandel zur Elektromobilität möglich ist, wenn man die vernünftigen Infrastrukturmöglichkeiten bereitstellt. Aber in Deutschland hat die Automobillobby eine sehr starke Position. Da neben diesen Rahmenbedingungen, den politischen Rahmenbedingungen, ist es nichtsdestotrotz auch jedem selbst möglich, auch in gewisser Weise einen Wandel vorzunehmen und sich selbst die eigenen Emissionen zu reduzieren. Das sollte man nicht vergessen.
Wir fragen
um
ja in
noch
dieser
auf den
Sendung
Punkt von Frau Bremer zurückzukommen, von wegen wir möchten natürlich nicht die Anzahl der Autos erhöhen. Das ist völlig richtig. Deshalb ist es auch wichtig, dass dafür keine Anreize gesetzt werden. Zum Beispiel, wenn im Verkehrswegeplan eine weitere Autobahn zwischen Elbe und Weser gebaut wird, sondern dass eine größere Investitionsvolumen in die Schiene geht, damit die Leute eher den Zug zu zum Beispiel zwischen Köln und Berlin nehmen und wir nicht immer noch hohe Anzahl an Flügen zwischen Köln, Bonn und Berlin beobachten.
Aber da ist man ja auch schon dran, da wird ja auch von der Steuerseite her tatsächlich auch gesteuert, was da einen niedrigeren Steuersatz angeht. Wir fragen, was wird aus dem Klimaschutz nach dem Scheitern in Madrid? Und Sie können noch anrufen, ungefähr 25 Minuten, 08000 441777. Reinhard Szymionek aus Wustrow ist jetzt in der Leitung. Guten Abend.
Schönen guten Abend. Ja, mein Punkt ist, ich habe heute bei Ihnen schon häufiger das Wort Verzicht gehört. Es nervt mich eigentlich. Warum sprechen wir nicht von Umdenken? Warum ist es ein Verzicht aufs Auto, wenn ich als Fußgänger durch Straßen gehen kann, die nicht durch Autoabgase verpestet sind? Und warum, wenn ich mich bewege, wie vorhin auch bei Visite zu hören war, ich was für meine Gesundheit tue? Ich muss umdenken, ich muss nicht nur verzichten. Mhm. Das nervt mich eigentlich, dieser negative Touch dieser ganzen Geschichte, sondern wir können das auch mal ein bisschen anders betrachten.
Und die positiven Seiten sehen. Dankeschön für Ihren Anruf.
Danke.
Ja, vielleicht ist das ja tatsächlich auch mit ein Punkt, den wir gar nicht unterschätzen dürfen. Also, dass die ganze Debatte tatsächlich auch ein bisschen negativ konnotiert ist und nicht auf der anderen Seite klar ist, wie viel Gutes dabei rauskommt. Wobei, das haben wir ja jetzt schon gehört im Green Deal, Herr Rüfisch, da geht es ja auch darum, dass es durchaus auch von der Kommissionspräsidentin von der Leyen heißt, das kann eine große Chance sein. Also, das wird ja durchaus sehr positiv besetzt. Also, wenn wir nochmal zur Vorbildfunktion in Europa kommen und in Deutschland. Man fragt sich vielleicht ein bisschen, das wissen wir alles nicht erst seit gestern.
Absolut. Wenn wir bedenken, dass das Investitionsvolumen, das vorgesehen ist zwischen 2020 und 2030 von 1 Billion Euro für den Klimaschutz, dann ist das eine Chance und das sind große Möglichkeiten. Wir wissen das nicht erst seit gestern, das ist richtig, aber da kommt wieder die Sorge ins Spiel, dass die Sorge vom Wandel, die Sorge, welche Auswirkungen hat das auf den Punkt, wo wir sind in der deutschen Wirtschaft, auf die Stärken, die wir haben. Und da ist das, was wir gerade von dem Anrufer hörten. Wir müssen dieses Umdenken als ein positives Umdenken sehen und ein Denken der Chance. Und die sind eindeutig da. Und das hat Frau von der Leyen in dem European Green Deal begriffen und umgesetzt.
Kann ich da noch mal was ergänzen?
Geht Herr Mindrup, klar.
Ja, also wir haben ja in Deutschland auch eine lange Phase wirklich des Neoliberalismus gehabt und der Staat hat sich stark zurückgezogen. Wir haben zum Beispiel als Bund kein Geld mehr für Investitionen in den Nahverkehr gegeben. Da wird das Grundgesetz geändert und werden da wieder Geld für ausgeben. Die Bahn wurde kaputt gespart. Mein Vater war selber Personalrat bei der Bahn. Die Bahn wurde fast für den Börsengang, umgebracht. Jetzt werden wir 1 Milliarde jedes Jahr in die Bahn investieren, sodass das auch vorangeht. Wir müssen also auch umdenken. Der Staat muss eine andere Rolle bekommen und der Staat muss also auch stärker handelnder Akteur werden. Und das kann man dann sehen. Ich kriege dann im Grunde, wenn ich mal wieder ein Nachtzugsystem hätte, ich bin früher sehr gern mit dem Nachtzug gefahren, dann habe ich eine hohe Qualität und kann weite Distanzen in der Nacht überwinden. Die Umbau der Verkehrswege in den Städten, dass ich als Fahrradfahrer sicher mich von A nach B bewegen kann. Ich habe mich, als ich nach Berlin gezogen bin, Anfang der 90er Jahre, mein Auto verkauft, das war ein Qualitätsgewinn und bin komplett aufs Fahrrad umgestiegen. Habe jetzt Jugendliche in Schulen, die mich fragen, haben Sie ein Auto als Abgeordneter als Statussymbol? Sage ich, nee, habe ich nicht. Da gucken die mich ganz erstaunt an, dass ich sowas nicht habe. Das ist wirklich Lebensqualität, aber das muss man natürlich auch über Investitionen begleiten, sodass man dann auch sicher auf den Straßen ist. Also da gibt es eine ganze Menge, ich sage das mal, Win-Win-Situationen, wo Lebensqualität und Klimaschutz Hand in Hand gehen.
Was hält Sie auf, das weiter zu unterstützen oder umzusetzen?
Wir haben doch, habe ich Ihnen doch gerade gesagt, wir haben das Grundgesetz geändert. Wir geben als Bund massiv Geld an die Länder. Wir sozusagen investieren 50 Milliarden in den Bereich. Also wir geben über die Städtebauförderung die Mittel. Aber wir sind ein föderaler Staat. Städte, Gemeinden und der Bund müssen das gemeinsam machen. Und jetzt kommt die europäische Ebene noch dazu. Und das erste Mal marschieren wir mal in eine Richtung gemeinsam. Und das ist total wichtig. Die Züge fallen ja auch nicht vom Himmel. Mein größter Arbeitgeber bei mir im Wahlkreis baut Züge.
Und wie lange muss man auf die Alternative dann warten?
Nein, wir warten, wir sind doch angefangen. Wir haben doch die Mittel den Bahnen zur Verfügung gestellt. Aber das dauert natürlich entsprechend, bis sozusagen solche Maßnahmen umgesetzt werden. Aber wir sind jetzt angefangen. Wir fangen jetzt an. Wir stellen das Geld zur Verfügung für die Planung. Wir stellen das Geld für die Umsetzung zur Verfügung. Sie haben vielleicht mitbekommen, die Bahn hat für Milliarden neue Züge bestellt. Die müssen natürlich auch erstmal produziert werden. Also wir
machen es. Aber man könnte ja schon mal anfangen, die Bahnnetze auszubauen.
Also machen wir doch jetzt. Machen wir.
Das sind halt aber auch Punkte, wo dann mehr dran hängt, als zu sagen, morgen baue ich einen Zug, da geht es um Genehmigungsverfahren. Herr Mintrup, trotzdem, wenn Frau Bremer die Frage nach dem Zeitrahmen stellt, ich glaube, das ist was viele Hörer auch umtreibt. Also haben Sie sich eine Zielvorgabe selbst gesetzt?
Wir haben uns ja über das Klimaschutzgesetz jährliche Ziele bis 2030 gesetzt für die CO2-Einsparungen. Wir werden die jedes Jahr überprüfen, werden jedes Jahr unsere Maßnahmen überprüfen und wir werden sozusagen zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen entscheiden. Sie haben es eben schon gesagt, wir machen die Flüge teurer. Wir werden ab dem 1.1. wird die Umsatzsteuer für die Bahn reduziert, sodass Bahnfahren billiger ist. Jetzt müssen wir natürlich das Angebot auch wieder erhöhen.
Genau.
Wie gesagt, die Aufträge sind raus und wir müssen vor allen Dingen gucken, dass wir gemeinsam mit den Ländern und mit den Gemeinden wirklich schauen, was brauchen wir denn real an Geld? Weil im Augenblick liegt da eine ganze Menge Geld auch auf der Bundesebene rum, was gar nicht umgesetzt wird. Und das muss viel optimierter Hand in Hand geben. Wir werden jetzt auch darüber nachdenken, wie können wir die Planungsverfahren beschleunigen an dieser Stelle, auch für Eisenbahnstrecken, damit das da auch weiter vorangeht.
Weil auf der anderen Seite, und das ist vielleicht auch ein Punkt, der noch mit dazugehört, dass man mehr Verlässlichkeit bräuchte oder dass man mehr Informationen bräuchte. Aber fairerweise kann einfach keiner sagen, wie lange ein Bahnausbau dauert. So. Ist das nicht auch mit einem Punkt, an dem diese ganze Debatte manchmal hängt, dass einfach nicht Klartext gesprochen wird, dass man eben manche Dinge einfach nicht benennen kann?
Doch. Also Sie können doch wissen, wie lange Sie zum Beispiel brauchen in Berlin, um ein S-Bahn-Netz zu digitalisieren. Damit können Sie die Zugabstände vermindern. Da müssen Sie sozusagen entsprechend den Wagenpark aufbauen. Das funktioniert. Also das ist. Aber Sie wissen natürlich bei bestimmten, ich sag mal, wenn Sie eine Schnellbahnstrecke haben, die Sie dann neu bauen wollen, das ist ja ein anderer Eingriff. Da müssen Sie natürlich die Planfeststellung machen. Da müssen Sie die Klageverfahren abwarten. Müssen Sie die öffentlichen Ausschreibungen abwarten. Also da muss man immer unterscheiden, was hat man für eine Maßnahme. Aber man kann eine ganze Menge Dinge auch machen, ohne dass ich jetzt ein langes Planverfahren machen muss, wo ich einfach im bestehenden System wirklich optimieren kann.
Wir fragen in dieser Redezeit, was wird aus dem Klimaschutz? 08000 441777 ist die Telefonnummer ins Studio und jetzt ist Liane Launhardt in der Leitung. Ich grüße Sie.
Guten Abend, Frau Langhammer und in die Runde. Ich möchte zurückkommen auf die Stichworte Pilotprojekt und Vorreiterrolle. Vor einem Vierteljahrhundert ist man belacht worden, wenn man von Solarthermie gesprochen hat und von Solarenergie. Und ich erlebe inzwischen so ungefähr das Gleiche, wenn ich mich dafür einsetze, dass wir die Kommunen energieautark machen, indem wir also nicht weiter auf Windkrafträder setzen und die damit verbundenen Probleme wie Verspargelung der Landschaft, Vogelmord, Windschattengeräusche und so weiter, sondern auf eine Technologie, die es gibt und die aber leider überhaupt nicht umgesetzt wird. Und das sind sogenannte Windturbinen. Turbinen braucht man für jeden Strom, aber die Dinger heißen nun mal so. Sind kleine, also niedrige, senkrechte Säulen, die sich um sich selber drehen, die nur wenig Wind brauchen und die dann Strom erzeugen. Mhm. Ohne Geräusch, ohne Schatten, ohne Vogelmord. Und wenn man nun das Gleiche machte wie bei der Solargeschichte, nämlich eine Einspeisegarantie, Vergütungsgarantie für solchen Windstrom den Leuten geben würde,
ja,
wenn man weiterhin die Kommunen sozusagen in die Autarkie buxieren würde, etwa indem man bei Gewerbeparks die Auflage macht, die müssen
Windturbinen. Es muss solch ein Turbin dabei sein. Ja. Frau Launhardt, ich habe Ihren Punkt, glaube ich, verstanden.
Nee, ich bin noch nicht ganz fertig, Frau Langhammer. Dann würde man dezentral, wir haben genug kleine Gaskraftwerke, die alle nicht laufen wegen der Kohle, dann würde man das alles reaktivieren können. Wir haben ein flächendeckendes Gasnetz in Deutschland, um Windgas und Frau Schulze hat ja die Weiche ein bisschen gestellt mit Power to X, mit Windgas und Windfuel würden wir ganz Deutschland beliefern und, und erzeugen können.
Frau Launhardt, trotzdem möchte ich den Punkt jetzt einmal gerne weitergeben an unsere Experten, weil mir, also vielleicht möchte einer sich melden, mir ist jetzt noch nicht bekannt, dass Windturbinen das tatsächlich dezentral in Deutschland lösen könnten. Herr Mintrup.
Nein, also das reicht nicht aus. Vor allen Dingen, weil das sind ja Anlagen, die haben wenige kW. Wir haben heute hochmoderne Windkraftanlagen offshore, die gehen über 10 Megawatt onshore. Werden wir zu 5 Megawatt kommen. Wir haben im Augenblick ungefähr 30.000 Windkraftanlagen in Deutschland. Die haben ungefähr 1,5 Megawatt im Schnitt. Und wir brauchen nur 5.000 mehr und könnten den Ertrag verachtfachen, wenn wir die großen modernen Anlagen bauen. Und wir brauchen die. Also ich bin ein großer Freund der Dezentralität, auch bei der Photovoltaik. Auch von diesen kleinen Rotoren, aber das reicht alleine nicht aus. Jetzt müssen wir schauen, dass wir eine Akzeptanz auch für diese Windkraftanlagen bekommen. Wir brauchen die auch, um die Überschüsse dann zukünftig über Power-to-X zu nutzen. Also von den Volumen nach all den sachverständigen Gutachten, die ich kenne, über eine ganzheitliche Energiewende funktioniert das nicht. Wir haben ja im Augenblick zwar mehr als 40% Erneuerbare im Stromsystem, aber wenn wir den gesamten Energieverbrauch in Deutschland angucken, sind wir erst bei 17%. Das heißt, wir sind weit davon entfernt, klimaneutral zu werden. Das heißt, wir müssen weiter einsparen und Erneuerbare machen. Und da spielt die Windenergie tatsächlich eine große Rolle. Und die großen Anlagen, das muss man auch noch dazu sagen, sind, weil sie so hoch sind, deutlich vogelfreundlicher als die kleinen Anlagen, weil die Greifvögel einfach nicht so hoch fliegen. Dasselbe gilt für die Fledermäuse. Und wenn man dann eine kluge Standortauswahl macht mit den Gemeinden zusammen und die Menschen auch etwas davon haben, wenn die Windmühlen da sind, glaube ich, dass die Akzeptanz da auch wieder gesteigert wird.
Und kommen wir nochmal zu Techniken, die wir vielleicht tatsächlich heute noch gar nicht kennen, Frau Professor Jakob. Sie sind ja Leiterin des Climate Service Centers am Helmholtz-Zentrum in Geesthacht. Stellen Sie sich solche Fragen manchmal auch, dass wir vielleicht noch die Größe X haben in diesen ganzen Berechnungen, die wir heute noch gar nicht kennen?
Also das hofft man ja manchmal, aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht mehr wirklich. Also ich glaube nicht, dass es dass wir die allein selig machende Lösung finden. Ich denke, es ist ganz klar, dass wir einen Umbau der Gesellschaft eigentlich brauchen. Und da sind eben alle Teile betroffen. Es geht um die Industrie, es geht um den Einzelnen, es geht um die Nationen, es geht um das Energieeinsparen. Und ich finde, das kam mir heute ein bisschen zu kurz. Ich glaube, wir können auf gar keinen Fall durch erneuerbare Energien einfach das ersetzen, was wir heute brauchen und womöglich auch noch mehr verbrauchen mit Digitalisierung, mit anderen neuen Technologien, die ja vielleicht auch noch mal energieintensiv sind. Also ich glaube, wir müssen auch sehr, sehr stark Energie einsparen und da eben auch andere Systeme entwickeln. Ich glaube schon, dass es noch neue Lösungen geben wird. Wir haben ja eine Diskussion, ob wir CO2 aus der Atmosphäre entnehmen können und es dann gleich in die Nutzung überbringen können. Es gibt die ersten kleinen Klimaanlagen, wo sie quasi, wenn sie die Luft da durchziehen, ich sage das jetzt mal ganz simpel, den CO2-Anteil abscheiden können und damit dann synthetische Treibstoffe generieren zum Beispiel. Also es gibt natürlich neue Technologien. Es gibt natürlich auch die Frage, wie wir CO2 durch verstärkte Aufforsten, also durch natürliche Umsetzungsprozesse aus der Atmosphäre entziehen können. Und ich glaube, da haben wir heute noch nicht genügend drüber gesprochen. Und ich denke hier, was wir auch gesehen haben, wir haben vorhin über die Pendlerpauschale gesprochen. Ja, weil wir heute diese Pendlerströme haben. Aber eigentlich müssen wir überlegen, wie können wir diese Pendlerströme verhindern? Können wir die Umländer mehr aufwerten, sodass es man nicht gezwungen ist, so weit von dem Wohnort zum Arbeitsplatz pendeln zu müssen? Also das System ist viel breiter. Und ich denke, das ist etwas, was man jetzt gerade erst, was gerade erst ins Bewusstsein kommt. Und wenn wir noch einmal auf die Windkraft zurückkommen, die mir selber auch sehr am Herzen liegt, dann ist es eine Vorreiter-Technologie natürlich. Und die Erneuerbaren, das, was wir dort erleben, muss sich auf andere Sektoren ausdehnen. Aber wir müssen auch mal verstehen, warum eigentlich die Akzeptanz so gekippt ist. Was ist da eigentlich passiert? Als wir angefangen haben, Anfang der 90er Jahre, in diesem Sektor, da ging es um einzelne Windkraftanlagen, um kleine an Höfen und so weiter. Es waren Bürger beteiligt. Mhm. Es war eine Aufbruchstimmung und es war eine große Akzeptanz da. Und irgendwann ist das gekippt. Und wir wollen ja nicht bei anderen Technologien diesen Fehler wieder machen. Das heißt, wir müssen auch das nochmal mehr aufarbeiten und dann daraus quasi auch unsere Schlüsse ziehen, die wir dann eben auch wieder übertragen können, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit.
Wir sehen, glaube ich, aber tatsächlich an dieser Sendung, dass es ein kleinteiliges Thema ist oder beziehungsweise ein vielschichtiges, was in alle Bereiche abstrahlt inzwischen. Ein Punkt, den wir, glaube ich, noch nicht hatten, hören wir jetzt von Marc Hohmann aus Torstedt. Guten Abend.
Guten Abend. Ich habe gehört, dass Emmanuel Macron eine Bürgerversammlung einberufen möchte, um herauszufinden, also um Lösungen zu finden, wie man den Klimawandel verlangsamen kann. Und eine Bürgerversammlung, das ist eine repräsentativ aus der Bevölkerung ausgewählte Menschengruppe durch Losverfahren. Die Leute lassen sich dann von Experten beraten, diskutieren in 8 Personengruppen und können dann der Politik Lösungen geben. Mhm. Sollten wir das nicht mal machen? Ich glaube, das führt zu viel schnelleren Entscheidungen. Diese Bürgergutachten werden ja auch eingesetzt, wenn Parteien sich nicht einigen können auf kommunaler Ebene. Mhm. Das könnte man ja auf höheren Ebenen auch einsetzen.
Herr Hohmann, ich gebe Ihre Frage gerne weiter an Klaus Mintrup. Er ist SPD-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Ausschuss für Umwelt und Naturschutz. Wäre das auch eine Idee?
Wir haben sowas Ähnliches gemacht in der Debatte um den Klimaschutzplan 2050. Und das hat dann am Ende in der Umsetzung nicht so richtig funktioniert, weil man im Vorfeld keinen Konsens hatte, dass man das Ergebnis dieses Gremiums akzeptiert. Wir hätten das gemacht, aber also wenn man das macht, muss man tatsächlich hingehen und vorher einen ganz breiten politischen Konsens haben, in dem Fall auf der jeweiligen politischen Ebene, sei es Kommune, Land oder Bund. Ich finde dieses Verfahren viel besser als Volksabstimmungen, die oftmals in einem sehr aufgehitzten oder einer aufgehitzten Atmosphäre stattfinden. Das ist im Grunde genommen sowas wie Schwarmintelligenz nutzen. Mhm. Wir sind dafür offen. Ich bin da persönlich auch für offen, habe damit auch gute Erfahrungen gemacht. Aber es muss einen Konsens geben und den sehe ich im Augenblick leider bei meinem Koalitionspartner an dieser Stelle nicht.
Und inwieweit müssen wir uns auch tatsächlich der jüngeren Bevölkerung zuwenden und tatsächlich, jetzt sind wir wieder bei Fridays for Future, bei Ihnen, Frau Bremer, mehr Gehör an junge Menschen, Jugendliche, junge Erwachsene richten? Sie haben ja schon auch mehrfach erwähnt, Sie werden nicht gehört.
Naja, es ist halt auf jeden Fall so, dass man sich schon fragt, wo bleibt eigentlich die Demokratie? Klimapaket, Aufschrei hören aus der Bevölkerung, dass es zu wenig ist, wenn wir jetzt uns für 25 Euro die Tonne CO2 feiern, obwohl die Wissenschaft sagt, dass die Wirkung erst ab 50 Euro eintritt, dass der Preis immer noch 1/7 davon ist, was überhaupt erforderlich ist und was wir und die zukünftigen Generationen an Preis zahlen müssen und den Aufpreis dafür auch noch zahlen müssen. Dass wir immer noch keinen Kohleausstieg haben, dass die Agrar- und Verkehrswende immer noch zu wünschen übrig lässt. Und ja, da fragt man sich natürlich, ja, wann werden wir eigentlich gehört, was müssen wir eigentlich noch tun, wenn 1,4 Millionen Menschen auf den Straßen nicht genug ist.
Und was ist jetzt aus Ihrer Sicht wichtiger, nationales Handeln oder internationales?
Ich glaube, das darf man beides nicht ausschließen. Ich glaube, dass Deutschland eine entscheidende Rolle spielt. Sie muss ihren Einfluss nutzen, gerade auf EU-Ebene. Hauptblockaden wie von Peter Altmaier sind da natürlich extrem störend. National ist genauso wichtig wie international dann auch. Ich meine, wenn man sich die Emissionen von der EU betrachtet, das sind 10%, das kann schon verhindern, dass irreversible Schäden davongetragen werden vom Klimawandel. Also Multilateralismus ist genauso wichtig wie der nationale Aktion.
Wir fragen ja in dieser Sendung, was wird aus dem Klimaschutz und sind schon in der Schlussrunde nach einem Gipfel und so ist es auch in diesem Fall, ist ja auch vor einem Gipfel. Nach Madrid bedeutet auch vor Glasgow. Die Frage an Sie alle tatsächlich, was müsste Ihrer Meinung nach jetzt im Jahr 2020 angeschoben werden? Was müsste passieren, damit wir im kommenden Jahr eine Sendung machen können, die deutlich optimistischer ist? Fangen wir vielleicht bei Ihnen an, Herr Rüfisch von German Watch.
Ja, danke schön. 2020 ist wirklich ein ganz spannendes Jahr aus klimapolitischer Sicht. Einerseits, weil Themen wie der Brexit und die Wahl in den USA maßgeblich Einfluss nehmen werden auf die klimapolitische Marschrichtung. auch weil wir im 2020 ein spannendes Jahr haben mit einer G7-Präsidentschaft von den Vereinigten Staaten, die ja nun wirklich kein Vorreiter aktuell sind, mit einer G20-Präsidentschaft von Saudi-Arabien, die aber interessanterweise selbst mit einer Vision 2030 den Anfang machen, zumindest im eigenen Land sich wegzubewegen vom Öl. Und mit einem Jahr, das gerade auch, das hatte ich vorher schon mal gesagt, für den Finanzsektor ganz spannend wird. Der UN-Generalsekretär hat gerade einen Sondergesandten für Finanzierung und Klima ernannt. Das ist Mark Carney, der war vorher der Chef bei der Bank von England. Und dann, um das nochmal herunterzubrechen auf Deutschland. Deutschland wird mit der EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 eine Schlüsselrolle spielen, all diese Elemente zusammenzubringen Richtung Klimagipfel in Glasgow. Und da wird natürlich eine ganz große Rolle spielen, dass die EU dann mit einem neuen Klimaziel 2030, einem ambitionierteren, zumindest mit 50-55%, eher Richtung 55%, dann auch aufwarten kann. Und da, wir haben das am Anfang des Jahres mit China am Anfang der Debatte mit China am Sondergipfel im September auch ein Signal sendet.
Herr Riefisch, jetzt haben Sie fast schon das Statement für alle gemacht. Wir haben jetzt noch eine Minute Zeit, wenn jeder vielleicht noch mal seinen wichtigsten Punkt sieht. Was muss passieren, Frau Professor Jakob, bis zum nächsten Gipfel?
Es muss erkannt werden, dass es wirklich eilig ist, dass wir jetzt sofort handeln und dass wir uns nicht noch ein weiteres Jahr Stagnation erlauben können und dass noch stärker wissenschaftsinformierte Entscheidungen getroffen werden.
Herr Mindrup, auch an Sie die Frage, ganz kurz.
Wir brauchen wirklich ein Bündnis der Ambitionierten und in Deutschland müssen wir die Dinge lösen, die wir noch nicht gelöst haben. Wir müssen ein vernünftiges Gebäudeenergiegesetz bekommen. Wir müssen vor allen Dingen die Blockaden beim Ausbau der Erneuerbaren überwinden und brauchen jetzt das Kohleausstiegsgesetz innerhalb der nächsten Monate, damit wir da wirklich wieder Vorbild sind.
Und Frau Bremer, Fridays for Future wird das Ganze weiterhin kritisch begleiten.
Ganz genau. Und mit gutem Framing wird das mit der Klimapolitik auch nichts, liebe GroKo.
Herzlichen Dank an unsere Experten. Wir haben gefragt, was wird aus dem Klimaschutz? Danke an Frau Professor Dr. Daniela Jakob, Leiterin des Climate Service Centers am Helmholtz-Zentrum in Geesthacht. Danke an David Rüfisch, Teamleiter internationale Klimapolitik bei Germanwatch e.V. Dankeschön auch an Leonie Bremer, aktiv bei Fridays for Future. Und ein herzliches Dankeschön geht auch an Klaus Mindrup, den SPD-Bundestagsabgeordneten. Er ist auch Mitglied im Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz. Danke an unsere Gäste, an alle Zuhörerinnen, an Petra Lehnert in der Redaktion und das gesamte Team heute Abend hier. Mein Name ist Birgit Langhammer. Vielen Dank fürs Zuhören.
NDR Info.